versuchen zu fliehen. Das ist sinnlos natürlich, aber normalerweise hätten wir Grund dazu. Aber hier heißt es sogar, der Teufel wird vor euch fliehen. Das hat natürlich wenig mit uns und unserer Person zu tun, als mehr mit dem, der auf unserer Seite ist und auf dessen Seite wir sind. Deswegen ist es mir wichtig, dass wir sehen, dass die Schrift uns nicht lehrt, uns als Gläubigen nicht sagt, wir sollen den Teufel fürchten. Auch deswegen denke ich, dass diese Stelle das nicht sagt. Das ist, denke ich, damit nicht gemeint. Die Schrift lehrt es uns nicht. Im Gegenteil, wir lesen vielmehr, dass Gott derjenige ist, der zu retten und zu verderben vermag. Und zwar im gleichen Kapitel, wie wir jetzt gerade aufgeschlagen haben, Jakobus 4. Ein paar Verse weiter lesen wir nun Folgendes. Vers 12. Einer ist der Gesetzgeber und Richter, der zu retten und zu verderben vermag. Wer ist das wohl gemeint? Wer ist damit wohl gemeint? Ist klar, oder? Das ist Gott. Könnten wir sagen, dass der Teufel der Gesetzgeber ist, dass der Teufel der Richter ist? Niemals. Das ist Gott. Deswegen auch in unserem Text, wenn wir in Matthäus 10, Vers 28 lesen, der die Macht hat, zu verderben in der Hölle, das ist Gott, der das tun kann. Und deswegen sind wir aufgefordert, hier an dieser Stelle Gott zu fürchten. Nun, das ist zuerst mal wichtig, dass wir das festhalten und dass wir hier geklärt haben, dass es nicht um den Satan an dieser Stelle hier geht, sondern es geht um Gott. Das wollen wir gemeinsam festhalten, bevor wir weitergehen und fragen, was es dann zu bedeuten hat. Wir wollen als nächstes die Frage stellen, warum sollen wir denn Gott fürchten? Warum sollen wir ihn fürchten? Hier heißt es, der sowohl Seele als auch Leib zu verderben vermag in der Hölle. Jetzt kann man hier zu einem Missverständnis kommen. Was bedeutet dieses Wort verderben? Was kann Gott denn tun mit der Seele, mit der Seele und mit dem Leib, heißt es hier. Mit der Seele haben wir uns letztes Mal versucht, ein bisschen zu befassen. Was ist das? Seele. Ich kann ich heute nicht wieder frisch aufrollen. Man kann es aber nachhören oder wieder auf mich zukommen. Da erkläre ich es gerne noch einmal. Aber die Seele und den Leib, beide können verdorben werden in der Hölle. Was heißt das verdorben, verderben? Es ist ein Wort, das wir anders umschreiben können mit umbringen, töten, vernichten, auslöschen. Das bedeutet es eigentlich. Und es ist in diesem Sinne nicht so ein viel anderes Wort, als was wir oben hatten, bei denen, die die Seele nicht zu töten vermögen. Bei den Menschen. Also wir haben einmal töten, einmal verderben, aber inhaltlich sind sie sehr ähnlich, diese Wörter. Wir können sagen, sie sind eigentlich austauschbar fast. Aber was bedeutet denn das? Bedeutet das, dass Gott den Leib und die Seele tötet, also ihre Existenz auslöscht in der Hölle? Versteht ihr, was ich meine? Das ist ja, so kann man es ja verstehen, oder? Das heißt, nach dem Tod würde ein Gericht kommen und in diesem Gericht würden die einen das ewige Leben zugesprochen bekommen und die anderen dagegen würden zum Tod in der Hölle verdammt werden. Das heißt, aber sie wären dann tot. Also ihre Existenz wäre dann ausgelöscht. Es gibt einige, die das lehren. Glaubt ja nicht, dass es nicht so ist, dass ich mir das eine theoretische Situation ausgedacht habe. In gewissen Kreisen finden wir das. Und wenn wir dann ein bisschen weiter blättern in der Schrift, dann könnte man ja auch sagen, aber guck mal, wir finden ja sogar, dass wie wird von der Hölle auch noch gesprochen? Zum Beispiel als vom ewigen Tod oder vom zweiten Tod. Habt ihr es schon gelesen? So könnte man ja meinen, Es bedeutet einfach ein nicht weiter existieren, oder? Da müssen wir unsere Köpfe einschalten und ein bisschen nachdenken. Was spricht dagegen? Die Schrift selbst spricht dagegen. Wenn wir Markus 9 aufschlagen, Markus 9, Vers 47, sagt Jesus Folgendes: Und wenn dein Auge dir Anlass zur Sünde gibt, so wirf es weg. Es ist besser für dich, einäugig in das Reich Gottes hineinzugehen, als mit zwei Augen in die Hölle geworfen zu werden. Was das alles bedeutet, wir klammern es für heute aus und wollen Vers 48 jetzt hier genau in Augenschein nehmen. Da heißt es nämlich, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Das heißt, es ist nicht Ende aus, alles tot vorbei. Wenn wir an verschiedene andere Stellen im Neuen Testament gehen, sehen wir auch, dass zum Beispiel ein unterschiedliches Strafmaß festgelegt wird. Das heißt, derjenige, der den Willen des Herrn wusste, zum Beispiel Lukas 12 ist das, ihn aber nicht getan hat, der wird mit mehr Schlägen geschlagen werden, so in einem Bild heißt es hier, als der, der ihn nicht gewusst hat, aber getan hat, was der Schläge wert ist. Das heißt, es gibt ein unterschiedliches Strafmaß. Oder bei uns in Matthäus heißt es, in Matthäus 11 heißt es, dass es Tyrus und Sidon erträglicher ergehen wird am Tag des Gerichts als Kapernaum und Bethsaida, in diesen Städten hier, Chorazin. Macht es Sinn für euch, wenn wir sagen, die einen werden zum Tod, dann zum ewigen Tod, also zur Nichtexistenz verdammt, und die anderen werden zum noch schwereren Tod verdammt? Macht keinen Sinn, oder? Man kann ja nicht tot und noch töter sein. Man kann ja nicht sterben und noch mehr sterben. Tod ist dann tot und dann ist vorbei. Wenn wir die ganze Schrift zusammennehmen wollen, es passt hinten und vorne nicht. Wenn wir einfach davon ausgehen, es ist dann Ende, alles vorbei. Und übrigens, dann müssen wir auch nicht viel Angst haben, oder, vor dem Herrn. Schade ein bisschen vielleicht, dann denkt man sich, schade, dass ich das ewige Leben verpasst habe, aber dann bin ich halt weg vom Fenster. Das hat seinen Schrecken verloren. Glaubt mir, dass es da einen gibt, der diese Lehre gerne fördert. Der gerne uns das glauben lassen will, dass dann alles vorbei ist. Aber das ist nicht, was die Schrift sagt. Wichtig für uns ist jetzt zu begreifen, warum schreibt aber das Matthäus jetzt hier so? Warum ist da vom zweiten, vom ewigen Tod die Rede? Weil, das ist jetzt wichtig für uns sofort zu verstehen, wenn die Bibel von Leben redet, redet sie nicht von Existenz. Es geht nicht einfach nur darum, ob man existiert oder ob man nicht existiert. Das Vollkommene, das Wahre, das ewige Leben, wo ist das? Das ist allein bei Gott. Das ist ein Vollkommen, das ist wirklich Leben, original. Das, was wir aber heute hier haben, was ist das? Ist das Leben in dem Sinne, wie Gott Leben ist, wie Gott Leben hat? Ist das ewiges Leben? Nein. Das, was wir hier auf der Erde erleben, das ist, man könnte es mit anderen Worten beschreiben. Was sagt Genesis Kapitel 3 als Urteil? Nee, Kapitel 2, Entschuldigung, wird es nämlich angekündigt. Wenn du von dem Baum isst, dann wirst du sterben. Aber sterben heißt es eigentlich nicht wortwörtlich. Wortwörtlich ist es eigentlich eher, Luther besetzt es eigentlich ein bisschen besser, du wirst des Todes sterben. Es ist doppelt dort enthalten. Noch wörtlicher, du wirst sterben, sterben. So, also das, was wir hier erleben, ist auf der anderen Seite gesagt ein Tod. Ein langsamer Tod. Ein Ableben. Es ist nicht das Leben an sich eigentlich. Es ist wie eine Blume, es blüht kurz. Und dann fallen die Blätter ab und gehen kaputt. Und der Wind weht drüber und du findest sie nicht mehr. Deswegen ist es das, was die Schrift unter Leben versteht, viel, viel mehr. Es ist eine Qualität damit verbunden. Es ist eine Qualität damit verbunden. Und wenn wir das Gegenteil vom ewigen Leben beschreiben wollen, was nehmen wir dann? Den ewigen Tod, das ewige Verderben. Aber das bedeutet nicht, dass nichts da ist, sondern es bedeutet, dass das, was wir schon zum Teil hier als den Fluch erleben, dass wir dass das in maximaler Form da sein wird. Das bedeutet es. Versteht ihr? Und nicht einfach keine Existenz mehr. Wichtig, dass wir das begreifen, dass wir das verstehen. Matthäus 10, zurück. Warum sollen wir Gott fürchten? Fürchtet aber vielmehr den, der sowohl Seele als auch Leib zu verderben vermag in der Hölle. Das heißt, warum soll man Gott fürchten? Weil er in der Lage ist, weil er imstande ist, jeden von uns prinzipiell, jeden Menschen auf dieser Erde zu nehmen und für immer in die Hölle zu werfen. Wir müssen das in diesem Gegensatz behalten. Was haben wir gehört? Der grausamste und der schlimmste Verfolger und Mörder auf dieser Erde, was kann er maximal tun? Er kann ein Schwert nehmen oder sonst irgendetwas nehmen, irgendein Werkzeug, irgendein Mittel, und er kann unser Leben auslöschen. Aber was kann er nicht machen? Er kann mit unserer Seele nichts machen, gar nichts. Er kommt nicht ran. Er könnte uns zerlegen, er könnte was... Die Seele, wie haben wir letztes Mal darüber gesprochen, sie ist nicht Fleisch und Blut, sie ist nicht zu fassen. Sie ist nicht Materie. Deswegen ist sie nicht zu erreichen für den Schlimmsten auf dieser Erde, der uns das Schlimmste antun will. Aber was ist mit Gott? Gott hat andere Möglichkeiten. Ich will sagen, Gott kann etwas tun, was eine weitaus größere Konsequenz hat. Versteht ihr es? Was können sie tun? Sie können unser kurzes Leben hier, 10, 20, 30 Jahre, verkürzen. Menschlich gesprochen. Von Gottes Perspektive sowieso nicht. Aber das können sie. Aber wenn Gott jemanden in die Hölle schmeißt, wie lange ist das? Für immer. Wen sollte man mehr fürchten? Den schlimmsten Verfolger hier auf der Erde? Oder Gott? Merkt ihr, um was es geht? Jetzt stellen wir uns natürlich die Frage, müssen wir vor Gott Angst haben? Das ist irgendwie so vielleicht ein neuer Gedanke, oder? Sollten wir vor Gott Angst haben? Ich möchte mit euch ein bisschen was aufschlagen. Und ich muss immer ein bisschen differenzieren. Wir sprechen immer wieder heute über die ganzen Menschen als solches und dann sprechen wir immer wieder über uns als Heilige. Müssen wir immer wieder unterscheiden. Wir sprechen jetzt wieder erstmal von allen Menschen, generell. Sollte der Mensch vor Gott Angst haben? Jetzt schlagen wir mal auf 2. Korinther 5. Vers 11. Da wir nun den Schrecken des Herrn kennen, oder wir könnten auch übersetzen, manchen wird es von euch wahrscheinlich so stehen, da wir nun die Furcht des Herrn kennen, so überreden wir Menschen. Gott, aber sind wir offenbar geworden. Er sagt, weil wir wissen, dass der Herr zu fürchten ist, deswegen überreden wir Menschen. Bitte versuch nicht selber ihm entgegenzutreten. Bitte wag nicht selbst den Versuch mit deinem Geleisteten, mit deinen Werken, mit dem, was du imstande bist vorzuweisen, vor ihn zu kommen. Bitte, bitte versuch das nicht. Hier ganz am Ende kommt dann, wo es heißt, wir sind Gesandte an Christi statt, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt. Wir beten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist das, was er dann sagt. Aber was ist ein Teil Ich will nur sagen, ein Teil. Es ist nicht die ganze Motivation von Paulus, es ist aber ein Teil. Er sagt, weil wir wissen, dass Gott zu fürchten ist. Und weil wir wissen, es sieht schlimm aus für einen, wenn er, wie die Schrift es auch gebraucht, in einem Bild, auch im gleichen Kapitel sogar, weiter vorne, dass wir nackt vor dem Herrn dastehen haben, nichts vorzuweisen haben, nichts uns und unsere Schuld bedeckt, keine Kleider der Gerechtigkeit. Hebräer 10, Vers 31. Hebräer 10, Vers 31 sagt uns der Schreiber, es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Ich habe die Befürchtung, dass dieser Gott heute wenig Gehör findet. Aber es ist, was die Schrift sagt. Und ich bin der Meinung, dass wir ein großes Problem als Menschen heutzutage insgesamt haben. Ihr Lieben, vor was hat der Mensch heutzutage alles Angst? Wenn ihr euch so ein bisschen umhört in euren Kreisen, Menschen, die Gott nicht kennen, vor was haben sie denn Angst? Sie haben alle mehr oder weniger Angst. Es gibt manche, die behaupten, die haben keine Angst. Schmeißt ihn allein in einen Tigerkäfig rein, dann weißt du Bescheid, dass er auch Angst hat. Jeder hat vor irgendwas Angst. Okay, wir können es uns einreden, aber jeder hat vor irgendwas Angst. Oder in irgendeiner Situation. Aber vor was haben die Leute Angst? Wirtschaft, Politik, Verschwörungen, sogar die abstrusesten Sachen, was es überhaupt gar nicht gibt. Aliens, sonst irgendwas. Wirklich. Horoskop, Aberglaube. Sonst Dinge, wo du sagst, hey, in was für einer Zeit leben wir? In was für einer Zeit leben wir? Wisst ihr, und das, man kann, der Mensch fürchtet Dinge, wo du denkst, Wahnsinn. Aber wisst ihr, was das Krasse gleichzeitig dabei ist? Dass er sich gleichzeitig über Gott lustig machen kann. Könnt ihr das fassen? Gleichzeitig kann er Gott durch den Kakao ziehen. Und vor irgendwas, vor irgendeinem Käfer fürchtet er sich. So ist der Mensch. Alles ist verkehrt, alles ist übergestülpt. Der Mensch, wenn es jemand geben würde, den er fürchten sollte, dann ist es Gott. Ich muss halt denken, wie Wilhelm Busch früher gepredigt hat. Sagt, die Menschen haben Angst vor Atombomben, den Zorn Gottes sollen sie fürchten, sagt er. Ja, so ist es. Was würde für eine Frucht entstehen, wenn wir Gott endlich mal ernst nehmen würden, wenn wir Gott mal anfangen würden, mit all dem, was er ist, ernst zu nehmen. Aber es geschieht nicht. Joel. Hosea, dann kommt Joel. Joel 3, heißt es Vers 4. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, ehe der Tag des Herrn kommt, der große und furchtbare. Wisst ihr, wenn Jesus zurückkommt, wisst ihr, dass das ein furchtbarer Tag für viele sein wird? Nicht für die, die ihn lieb haben. Nicht für die, die er erkauft hat. Aber für Menschen, die Gott verachtet haben, die keine Furcht vor ihm hatten, null, gar nicht. Für die wird es ein furchtbarer Tag hier sein, heißt es. Wir könnten noch weitere Stellen hier aufschlagen. Ein bisschen weiter vorne, im zweiten Kapitel, heißt es in Vers 11, und der Herr lässt vor seiner Heeresmacht her seine Stimme erschallen, denn sein Heerlager ist sehr groß, denn der Vollstrecker seines Wortes ist mächtig, denn groß ist der Tag des Herrn und sehr furchtbar. Wer kann ihn ertragen? Ihr Lieben, wenn das auf einen vorläufigen Tag des Herrn, wie er, denke ich, hier angekündigt wird in Joel 2, durch ein fremdes Volk, das kommt und überwältigt, wie viel mehr dann der Tag, wo alles zu Ende ist. wo die ganze Welt, die ganze feindliche Welt ihm zu Füßen fällt. So, wir könnten jetzt hier, oder wer das ein bisschen vertiefen will, kann sich eine der berühmtesten Predigten durchlesen, die gehalten wurden auf dieser Erde. Ich würde sagen, dass man sagen kann, ich würde nicht sagen die berühmteste, aber eine der berühmtesten außerhalb der Schrift, ist von Jonathan Edwards, einem Prediger in Amerika. Und das ist der Titel Sünder in den Händen eines zornigen Gottes. Und da kann man sich ein bisschen darüber streiten, ob er das da zu stark überzeichnet oder zu stark betont. Aber am Ende des Tages muss man sagen, es ist viel, viel Wahres dran. Und er betont und stellt es heraus und er sagt, es ist allein die Gnade Gottes, die dich jeden Tag davor bewahrt, bis zu irgendeinem Zeitpunkt, und er spricht von Ungläubigen hier natürlich, in die Hölle zu fallen, für immer zu verderben. Es ist nur allein die Gnade und die abwartende Geduld Gottes. Es gibt nichts, wodurch du dir irgendeine Sicherheit verschaffen könntest. Weder äußerlich, noch intern, noch in der Bibel, nichts. Du kannst dich auf nichts berufen. Was ist aber jetzt der Ausweg? Also wenn der Mensch weise werden will, kam schon vor aus den Reihen, die Furcht Gottes ist der Anfang der Weisheit. Wenn wir anfangen wollen, weise zu werden, dann fangen wir an, Gott zu fürchten. Und wenn das geschieht, aber was ist der, kann man vor Gott weglaufen? Kann man ihn entkommen? Was bedeutet es, ihn zu fürchten? Was ist der Ausweg? Was ist der Ausweg? Der Ausweg ist nicht Flucht, sondern der Ausweg ist sich ergeben. Das ist komisch, gell? Normalerweise würden wir das gar nicht so denken, gell? Wenn wir jemanden fürchten, dann würden wir am liebsten weglaufen, ganz weit weg von ihm, soweit es nur geht. Aber es ist nicht so hier. Wenn wir Gott recht fürchten wollen, dann müssen wir uns ihm ergeben. Müssen wir sagen. Fertig. Fertig. Ich gebe auf. Ich kapituliere. Die Bibel nennt das Buße tun, Umkehr. Matthäus 3,3 haben wir gelesen. Matthäus 4,17. Tut Buße. Auch jetzt in Kapitel 10. Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Da sind wir schon wieder bei diesem Punkt. Wenn wir, jetzt ist für mich, jetzt verlassen wir diese Bühne, wo wir über alle Menschen sprechen, die unbedingt nötig haben, Gott aufs. Ich würde sagen, wenn die Menschen da draußen den Teufel schon fürchten sollten, dann sollten sie Gott hundert- und tausendmal mehr fürchten. So wäre das rechte Verhältnis. Aber was ist jetzt mit uns Heiligen? Wenn wir versöhnt sind, wenn wir uns ergeben haben, wenn wir freigesprochen sind durch das Blut Jesu, oh, glückselig, wer das sagen kann, und ich bin dankbar, dass viele von euch das mit mir bekennen, was ist dann? Wie begegnen wir dann Gott? Fürchten wir Gott dann oder nicht? Das ist für mich jetzt wirklich eine interessante und spannende Frage. Wie gehen wir dann um mit Gott? Wie können wir ihm gegenübertreten? Das ist eine wichtige Frage. Und da haben wir so eine Spannweite, würde ich vielleicht sagen, in der Schrift. Wir haben so ein bisschen wie ein langes Lineal. Da haben wir ein Ende von dem Lineal und dann haben wir das andere Ende von dem Lineal. Und ich will euch ein bisschen zeigen, wie das aussieht. Ich will es euch anhand von zwei Stellen zeigen. Römer 8. Römer 8. Vers 15. Dort heißt es folgendermaßen. Und hier sind wir am einen Ende von diesem Lineal, von diesem Maßband. Da heißt es, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Das ist kaum in Worte zu fassen, was das hier ist. Wir haben den Heiligen Geist empfangen. Wir haben einen Geist empfangen, nicht zur Furcht, nicht einen Geist der Knechtschaft, der uns wieder unterwirft, der uns wieder knechtet. Nicht zur Furcht. Ein Geist der Sohnschaft, der Kindschaft, der Vertrautheit, wo wir Würmer zu Gott kommen dürfen, zu ihm sagen dürfen, lieber Vater, Papa, das geht in keinen Kopf rein, was das bedeutet, was das für ein Privileg ist und wie schön das ist. Und das ist das eine Ende, wie wir Gott nahen dürfen und wie uns die Schrift zeigt, wie wir ihm begegnen können. Ganz ähnlich ist auch 1. Johannes 4, Vers 11. Können wir auch nochmal dazu nehmen, 1. Johannes. Das heißt es folgendermaßen, Vers 17, warum sage ich Vers 11? Vers 17, hierin ist die Liebe bei uns vollendet worden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Denn wie er ist, sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe. Sie treibt die Furcht aus, denn die Furcht hat es mit Strafe zu tun. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. So, das ist das eine Ende. Voller Freimütigkeit, voller Zuversicht dürfen wir zu Gott kommen. Und das andere Ende ist aber das, was wir zum Beispiel in dieser Stelle und in der Parallele in Lukas lesen. Lukas 12, Vers 5, Vers 4. Vers 4 fangen wir an. Und hier heißt es, ein bisschen anderen Worten, aber im Grunde dasselbe, was wir in unserem Text haben. Ich sage euch aber, meinen Freunden, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und nach diesem nichts weiter zu tun vermögen. Schön ausgedrückt. Ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt. Seht ihr schon, was für eine Betonung? Ich will euch zeigen. Pass mal auf jetzt, ich zeige euch mal was. Ich will euch zeigen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet den, der nach dem Töten Macht hat, in die Hölle zu werfen. Und dann nochmal eine Betonung. Ja, ich sage euch, diesen fürchtet. Und das ist das andere Ende. Und da haben wir eine Spannweite in der Schrift und wo wir als Menschen immer diese Schwierigkeiten, dieses Problem haben, wir gehen entweder dahin oder wir gehen dahin. Entweder bewegen wir uns immer wieder in diese Richtung, dass wir dann sagen, ich muss Angst haben vor Gott. Ich muss. Und dass wir ihn immer wahrnehmen als einen, der über unserem Leben wacht, wann er uns verurteilen kann. Wo er uns wieder schnappt, wo er uns bekommt, wo er uns überführt und wo er uns vielleicht sogar am Ende in die Hölle werfen kann. Das ist extrem. Okay? Das ist, wenn wir ganz weit nur auf diesem einen Ende uns bewegen und Gott nur als den sehen, der schrecklich und bösartig ist und der mich verdammen möchte. Das ist ungesund, das ist absolut ungesund und das ist nicht das, was wir durch die Schrift lernen, was Gott uns beibringen möchte über sich selbst. Genauso aber das andere auch nicht, wenn wir nur an diesem einen Ende sind und ich will übertrieben sagen, Gott, mit Gott umgehen wie mit einem Teddybär. Kannst du kuscheln mit ihm, wann du willst? Wenn du nicht brauchst, brauchst du ihn auch nicht beachten. Ist immer da. So gehen manche mit Gott um, oder? Und weder das eine noch das andere ist gesund. Weder oberflächlich mit Gott umzugehen und zu sagen, er ist eigentlich wie ich und ich kann ihn umarmen, so wie ich will. Noch hinzugehen und zu sagen, er ist fern und weit weg und er will Böses über mich bringen. Ihr Lieben, wir müssen in diesem Gleichgewicht unbedingt bleiben, damit wir gesund sind. Dass wir dem Herrn mit freimütigem Herzen, mit offenem Herzen begegnen können und immer noch aber eine heilige Ehrfurcht vor ihm haben. Immer noch wissen, wie viel er über uns steht. Versteht ihr das? Wie weit er von seine Stellung her eigentlich über uns ist. Das ist ungesund, wenn man das vergisst. Dann werden wir wie frech erzogene Kinder, die keine Grenzen wissen, die keinen Anstand wissen, die einfach, wisst ihr, mit dem wertvollsten Geschirr ihrer Eltern wie umgehen? Trinken, schmeißt es auf den Boden. Achtlos. Ist das richtig? Nein, es ist nicht richtig. Es ist nicht richtig. Und ich finde es herrlich, wie die Schrift diese beiden Dinge zusammenbringt und das uns zeigt, dass das aufs Engste zusammengehört. Im 5. Mosebuch, 10. Kapitel, lesen wir Folgendes. Verzeiht, dass ich ein paar Minuten heute brauche, aber das ist echt nicht einfach, das zusammenzubringen. Und dass wir da nicht das jetzt nur das eine hören und dass wir da nur das andere hören. Es ist so wichtig, hier ausgeglichen zu sein. 5. Mose 10, Vers 12. Und nun Israel, was fordert der Herr, dein Gott, von dir, als nur den Herrn, deinen Gott? Und was jetzt? Zu fürchten, auf allen seinen Wegen zu gehen und ihn zu lieben. Dem Herrn, deinem Gott, zu dienen mit deinem ganzen Herzen und deiner ganzen Seele. Was bringt die Schrift hier zusammen? Fürchten und lieben. Es gehört beides zusammen. Es gehört beides zusammen. Es wird immer so sein, dass jeder von euch sich selbst prüfen muss. Wisst ihr, wir Menschen, wir sind so unterschiedlich gestrickt. Der eine ist so aufgewachsen und der andere ist so aufgewachsen. Und der eine, der geht mehr auf dem Lineal auf diese Seite und der andere, der geht mehr auf diese Seite. Und da muss jeder sich tatsächlich prüfen, wo seine Schwäche ist, wie, dass er nicht eine einseitige Vorstellung von Gott bekommt. Das ist ganz, ganz wichtig für mich, das zu betonen. Es gibt aber auch, über das Individuelle hinaus, wie jeder Einzelne gestrickt ist, gibt es, würde ich aber auch sagen, Tendenzen in unserer Zeit und in unserer Zeit, in der wir leben. Wir haben eine Zeit früher gehabt, wo Gott als einer dargestellt worden ist, der sauer ist und der zornig ist und der die Menschen vernichten will und der jede kleine böse Sünde verfolgt und ein Fluch über die Menschen ausspricht, all diese Dinge, eine dunkle Zeit. Und ich glaube aber heute, dass das Pendel in die andere Richtung tendenziell eher in die andere Richtung ausschlägt. Dass Gott verniedlicht wird, dass er verharmlost wird. Ich denke deswegen umso wichtiger, dass wir so einen Text hier haben. Dass wir durch so einen Text hier zurückgerufen werden. Und ich glaube, ihr Lieben, dass man es an ganz vielen Dingen merkt. Selbst an uns Christen, dass selbst bei uns Christen eine heilige Ehrfurcht immer wieder fehlt. Man merkt es an den Liedern, man merkt es an den Gebeten, man merkt es an den Predigten, man merkt es an allem eigentlich. Und ich spreche nicht speziell über unsere Gemeinde hier, ich spreche über uns als Christen. Ja. Und da will ich auch bitten, dass wir uns Zeit nehmen, zu prüfen, wie wir dem Herrn begegnen. Können wir sagen, dass wir das in dieser Ausgewogenheit, ich weiß, all unser Dienst, all unsere Begegnung dem Herrn gegenüber wird immer unvollkommen sein, ihr Lieben. Glaubt ja nicht, dass ihr irgendwann das vollkommene Gleichgewicht habt. Entschuldigt. Glaubt ja nicht, dass wir dann irgendwann perfekt sind. Das werden wir nie sein. Aber haben wir das zumindest auf dem Schirm? Wollen wir das? Wollen wir sagen, Herr, ich will dir so begegnen, wie du wirklich bist? Denn wir können Gott auf beide Arten verunehren. Wir können auf beide Arten Gott verunehren. Entweder indem wir ihn verharmlosen und ihn klein machen, dadurch verunehren wir Gott, oder? Völlig. Aber auf der anderen Seite, wenn wir Gott nur mit Angst und mit Furcht begegnen, wisst ihr, dann verunehren wir Gott auch. Wisst ihr das? Denn es gibt nichts, was liebenswerter, schöner und herrlicher ist als Gott. Es gibt nichts, was mehr unsere Freude wecken sollte und unsere Zuneigung, unsere Zuwendung als Gott. Versteht ihr? Auf beide Arten, wenn wir nur das eine betonen,
verunehren wir am Ende Gott.
Deswegen ist es so wichtig, dass wir das in dieser Mitte uns bewegen. Ich möchte zum Abschluss noch eine kleine Ergänzung machen, was diese Gottesfurcht anbelangt. Es bezieht sich ja auf unser ganzes Leben, es bezieht sich auf unser ganzes Sein, diese Gottesfurcht. Was ich aber hier interessant finde, ist, wie Jesus das zusammenbringt mit der Furcht, mit anderen Fürchten und Ängsten, die wir haben. Ihr erinnert euch, ich habe es euch gezeigt, dass wir hier eine dreifache Aufforderung haben, sich nicht zu fürchten, und dann eine Aufforderung, sich zu fürchten. Was denkt ihr, stehen diese Fürchte und diese Ängste in irgendeinem Zusammenhang? Oder ist es einfach rein zufällig, ist, dass Jesus hier, ach ja, dann fürchte aber Gott, ja, wenn wir gerade so über Furcht reden. Nee, das hat einen Zusammenhang. Das ist verknüpft. In welcher Form, welche Art und Weise? In der Art und Weise, dass wenn wir Gott mehr fürchten als alles andere, in einer gesunden Art und Weise, okay? Wenn wir in einer gesunden Art und Weise Gott mehr fürchten als alle anderen Dinge, dann werden die anderen Dinge klein und unbedeutend und verlieren ihren Schrecken. Wer Gott fürchtet von Herzen, der braucht vor sonst nichts mehr Angst zu haben. Der braucht sich vor sonst nichts mehr zu fürchten. Und ich finde es so interessant, vor diesem Hintergrund zu sehen, das Neue Testament fordert uns an 7 Stellen auf, in irgendeiner Form uns zu fürchten. Und 24 Mal sagt es, wir sollen uns nicht fürchten. Und der allergrößte Teil von den 7 Stellen, das ist, dass wir Gott fürchten sollen. Ja? Und der Rest sagt uns, dass wir uns nicht fürchten sollen. Warum? Ja, wenn wir Gott fürchten, dann brauchen wir sonst nichts zu fürchten. Ich will euch zeigen, wie das aussehen kann. Im Hebräerbrief. Ah, ist wunderschön, diese Stelle, Hebräer 11. Wird uns über den großen Mut von Mose was geschrieben. Ich sage es ein bisschen so, mit einem Augenzwinkern. Ihr wisst ja, dass Mose eigentlich ursprünglich nicht so besonders mutig war, als er berufen worden ist. Aber als er dann in Ägypten war, heißt es in Vers 27 folgendes. Durch Glauben verließ er Ägypten und fürchtete die Wut des Königs, des Pharaos, nicht. Was für ein mutiger Held. Was für ein herrlicher, für ein herrliches Vorbild an Mut, oder? Erinnern wir uns ganz am Anfang, als er weggelaufen ist. Weswegen ist er denn weggelaufen? Weil dem Pharao zu Ohren gekommen ist, dass Mose den Aufseher umgebracht hat. Und weil der Pharao bestimmt hat, dass Mose auch sterben muss. Hatte er Angst vor dem König gehabt? Und was für eine. Aber als er dann zurückgekommen ist und Gott ihn verändert hat, dann heißt es, er verließ Ägypten und fürchtete die Wut des Königs nicht. Aber warum denn? Denn er hielt standhaft aus, als sähe er den Unsichtbaren, als würde er ihn leibhaftig sehen, als würde er Gott leibhaftig vor Augen haben. Wir denken, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Weil er die Macht und die Größe Gottes vor Augen hat, muss er niemand anders auf dieser Erde fürchten. Es fällt gleichsam ab von ihm, diese Furcht. Warum? Weil er einen viel größeren dort sieht. Es ist ähnlich wie der Diener vom Elisa, als sie da eingekesselt waren, morgens stehen sie auf. Und er sieht erst nur die Feinde und er sieht nur den Furcht und den Schrecken, den sie dort verbreiten. Und dann betet Elisa, sagt, bitte Herr, öffne ihm die Augen, dann tut er die Augen auf und sieht, was wirklich sich abspielt. Er sieht einen Teil der unsichtbaren Welt. Das verändert alles. Zum Abschluss, 1. Petrusbrief, Kapitel 3. Vers 14. Aber wenn ihr auch leiden solltet, um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr. Fürchtet aber nicht ihren Schrecken, seid auch nicht bestürzt, sondern haltet den Herrn, den Christus, in euren Herzen heilig. Wenn wir ihn fürchten, wenn wir ihm den Platz einräumen, der ihm gebührt, wenn wir ihn als den sehen, der er ist, brauchen wir nichts und niemand fürchten. Ist das nicht schön? Ich lade euch ein, dass wir diesem mächtigen, herrlichen, liebevollen Heiland und Retter, dass wir ihm danken und ihn auch bitten, dass er uns leitet und erzieht, dass wir nicht dorthin wandern oder dorthin wandern. Ich lade euch ein zu beten. Kommt.
Ich danke dir auch dafür, dass du das souverän bist.